Jesus, ich danke dir auch für dein Wort und ich bitte dich, dass du jetzt einfach zu uns sprichst. Hab Dank dafür. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch ging, die ihr Kinder habt oder Onkel, Tante seid. Es gab so eine Zeit, gerade wo unsere Kids noch klein waren. Da war die Zeit, Weihnachten oder Geburtstage war erfüllt mit froher Erwartungshaltung der Kinder. Meine Kids, insbesondere mein Sohnemann, der war so aufgeregt, dass wir als Eltern wussten, alles, was jetzt in der Schule läuft, wird einfach schief laufen, weil er nur noch Geburtstag, Weihnachten, Geschenke und gefiebert hat, was er alles bekommen wird. Ne? Manchmal hat uns auch die Mama beim erwischt, als wir keine Hausaufgaben gemacht haben, sondern irgendwelche Spielwarenkataloge durchforstet haben, ne, was man alles so gebrauchen kann als Kind und wo Papa natürlich auch gern mitspielt. Das heißt, diese frohe Erwartungshaltung, diese Hoffnung, ne, war so präsent und er wusste, er kriegt was. Ne? Er wird nicht enttäuscht. Und heute so der Titel der Predigt ist Licht am Ende des Tunnels. Und ich möchte mit euch über ein Thema sprechen, was mich schon ein bisschen länger jetzt beschäftigt, da ich auch hier abwesend war. Was mir aber ganz wichtig geworden ist, was ich, glaube ich, selber nicht so präsent hatte. Und es geht um Hoffnung. Ne? Und ich möchte mit einem Bibelvers anfangen. Er kennt 1. Korinther 13, das Hohelied der Liebe, und endet mit: Nun aber bleiben. Ne? Hier geht es um drei Tugenden, die bleiben. Ne? Also drei wichtige Tugenden, die aufgezählt werden. Ne? Nun aber bleiben: Glaube, ja? Hoffnung, Liebe. Ne? Diese drei, aber die Liebe ist die größte von ihnen. Und ich möchte mit euch heute so anschauen, untersuchen, beleuchten. Warum ist Hoffnung so wichtig? Für mich war Hoffnung immer so irgendwie Teil Glaube reicht alleine. Und wir wollen das so ein bisschen abgrenzen. Vielleicht so der Kern oder die Kernaussage in dem Ganzen hier ist, ich glaube, dass Gott zu uns spricht und sagt, gib deine Hoffnung nicht auf. Gib nicht auf, was ich dir verheißen habe. Gib nicht auf, was für Pläne ich habe. Gib deine Lebenspläne nicht auf, ja? Ja? Sondern vielleicht auch in bestimmten Lebensbereichen. Vielleicht hast du irgendwo die Hoffnung verloren, irgendwo sind Dinge zum Stillstand gekommen in deinem Leben, wo du merkst, es geht hier nicht mehr weiter. Und mein Empfinden für heute ist, dass Gott so sagt, der Stillstand soll der Vergangenheit angehören. Es geht weiter für dich. Ich möchte dir neue Hoffnung geben, ja, dass es weitergeht. Und wisst ihr, welche, ich glaube, diesen Vers kann ich mir ganz zitieren, aber sinngemäß ist es so, wenn du keine Hoffnung hast, ne, enttäuscht bist oder resignierst, ne, resignieren heißt die Flagge einziehen oder die weiße, dann hast du die Schlacht schon verloren, ne, weil du dann gar nicht erst auf dem Kampffeld erscheinst. Ne. Der keine Hoffnung hat, der wird depressiv, der wird krank, ne, sagt die Bibel. Ne. Deswegen ist es ganz wichtig, diese Hoffnung zu verstehen, was bedeutet es, also biblische Hoffnung. Ich meine jetzt nicht, ja, ich hoffe, dass es jetzt die Sonne scheint. Ne? Ja, das ist eine begründete Hoffnung? Nee. Ne. Das heißt, die Hoffnung, von der wir sprechen, ist nicht, ja, vielleicht, ne, wenn das Schicksal, das Karma, sondern diese Hoffnung ist begründet auf eben dem Glauben oder auf Jesus. Ne? Und das werden wir jetzt untersuchen. Was ist so wichtig, ne, an Hoffnung? Was ist so der Unterschied? Glaube, Liebe, Hoffnung, ne, diese drei Sachen. Und wir wollen uns anschauen, was ist meine Lebensgrundlage? Ja. Und wie kann ich diese, diesen, diese Hoffnung nähern? Was ist so der Treibstoff? Hoffnung ist eigentlich so mein Leben, der Lebensmotor. Wir wollen uns mal anschauen, wie Hoffnung hier so verstanden wird. Hoffnung ist so diese Erwartung von künftigen Segnungen. Ne? Also meine Kinder wussten, sie kriegen zu Weihnachten, zum Geburtstag Geschenke. Ne? Das steht außer Frage. Ne? Das heißt, es war nicht nur eine vage Hoffnung, sondern diese Hoffnung basierte auf Glauben, ne? Vertrauen an die Eltern, dass sie ihren Job machen. Ne? Das ist nochmal so ein anderes Thema. Ne? Aber das heißt, die Hoffnung, von der wir hier sprechen, beruht auf dem Glauben. Ne? Das heißt, wir haben hier so ein Zusammenspiel zwischen Glaube, Hoffnung und Liebe. Ne? Liebe kommt auch noch ins Spiel. Das heißt, es ist eine feste Erwartung, ne? Weil Gott was verheißen hat. Ne? Es ist das normale Hoffen. Ne? Also ich hoffe, ne, dass es aufhört zu regnen oder ich hoffe, dass ich morgen eine gute Woche habe. Das ist eher so der Blick auf die eigene Stärke, ne? Auf die eigenen Möglichkeiten. Ne? Aber das biblische Hoffen heißt, ne, ich weiß, ne, dass Gott es gut mit mir meint. Ich weiß, dass er eine Verheißung für mich hat. Und warum reicht, jetzt kommt noch die Liebe vielleicht dazu. Ne? Glaube allein übrigens reicht nicht. Ne? Ja, warum? Die Dämonen glauben auch und zittern. Ne? Also deswegen, hier kommt noch diese Liebe hinein. Ich weiß, ich bin geliebt. Ne? Ich glaube an den, ne, der mich liebt und der mich beschenkt. Ja? Wie die Kinder auch. Die wissen, Weihnachten gibt es Geschenke, weil meine Eltern, mein Papa, meine Mama mich lieben. Ne? Der himmlische Papa, der liebt dich. Ne? Jesus sagt, ne, wie viel mehr wert wird der himmlische Vater. Ne? Das heißt, wenn wir schon gute Gaben zu geben wissen an unsere Kinder, ne? Manchmal freiwillig, manchmal unfreiwillig. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr so die Situation im Spielwarenladen kennt, ne? Wo man sehr unfreiwillig Dinge eingesteht. Ne? Habe ich hier ein Grinsen entdeckt? Ne. Der himmlische Vater, ja, ganz freiwillig beschenkt uns, weil wir Zugang durch den Glauben haben, ne? Zu seiner Gnade. Ne? Und wir wissen uns geliebt, ne? Ja, deswegen dürfen wir hoffen, ne? Das geht zueinander über, ne? Vertrauen, ne? Dass ich geliebt bin, Zugang habe zu der Gunst, ne? Ich weiß, für mich geht immer die zweite Kasse auf, ne? Ich kriege den Parkplatz, wenn ich einkaufen gehe, ich habe Gunst, ich weiß auch, dass Dinge, wenn sie nicht gut laufen, mir zum Besten dienen, vielleicht geht nicht immer alles gut, so aus, wie ich mir das vorstelle, aber es wird mir zum Besten dienen. Ich weiß es einfach. Ne? Dieses Wissen, Vertrauen. Ne? Wissen, auch ja, Liebe, ne, beinhaltet, weil er meint es gut mit mir. Ne? Das heißt, Vertrauen, Liebe ergibt Hoffnung. Und Hoffnung bringt mich nach vorne. Ne? Vertrauen ist etwas, ich vertraue jetzt eine Person, aber Hoffnung ist etwas in der Zukunft. Ne? Stellt euch einfach vor, hier sitzt meine Zukunft, wo Ralf sitzt. Ne? Gott ist der, der da war, der da ist und der da kommt. Ne? Der ist ewig. Ne? Das heißt, Gott geht in deine Zukunft, ne? Kennt deine Zukunft, ja? Geht wieder zurück zu dir, ne? Und gibt dir die Hoffnung und auch so den Weg, dass du deine Zukunft erreichen kannst, ne? Den Plan, den er mit dir hat. Ne? Er weiß, ne, wenn ich jetzt hier lang gehe, ne? Hindernis, ne? Sagt er, ne, geh rechts, ne? Geh links, geh rechts. Ne? Versteht ihr? Gott hat schon einen Plan in deinem Leben. Er weiß deine Zukunft, er ist in deiner Zukunft schon gewesen. Er hat diese Zukunft für dich. Ja? Und er jetzt hier, ne, der, also der da ist, ne, und der jetzt hier da ist, Tag für Tag, führt dich Tag für Tag so, dass du in deine Zukunft kommst. Ne? Ja. Also meine Zukunft heißt, ich sitze bei Ralf auf dem Schoß. Ne? Also ihr habt das Bild verstanden. Ne? Und mir hat es so ein bisschen geholfen, dass Gott geht quasi in die Zukunft, ne? So wie Jesus ja auch vorausgeht. Er weiß seine Zukunft, ja. Aber nicht in dem Sinne von Horoskop oder Wahrsagerei, sondern in diesem Sinne, dass er dich führt und leitet und du dich geliebt weißt, ne? Tag für Tag, ne? Du musst keine Angst haben, was die Zukunft bringt, ne? Das ist vielleicht der zweite Aspekt. Wenn du so in die Welt schaust, dann gibt es vielleicht ein Wort, wo man sagen kann, was vieles charakterisiert, das ist Hoffnungslosigkeit, ne? Ja, sei es Klimaerwärmung, Kriege, all die schrecklichen Dinge, die passieren, ne? Und ich denke auch, dass die Liebe von vielen erkalten wird, wie es Jesus sagt, ne, in den endzeitlichen Reden, weil sie keine Hoffnung mehr haben. Ja? Und ich glaube, ein großer Fehler, oder was heißt Fehler, also ich nehme mich da voll mit rein, ist, wir schauen oft auf die Dinge, die Gott nicht tut. Ja? Wir schauen, was er nicht getan hat, was ich denke, was er tun sollte. Ne? Also meistens hat ja jeder so seine Jobbeschreibung für Gott, ne? Was er zu tun hat. Aber um es mal in diesem Milieu zu bleiben, ne? Wir sind die Angestellten, ne? Er ist der Boss. Ne? Und ja, das ist gut, genau, weil er weiß auf jeden Fall, ne, welche Hindernisse, ne? Er weiß seine Zukunft und er bringt dich hin, ne? Egal, was Menschen oder was der Feind aufbietet gegen dich. Ne? Gott bringt dich an dein Ziel, ne? In deine Berufung hinein. Und das möchte ich uns so heute mitgeben, dass wir Grund haben der Hoffnung. Ne? Glaube, ne? Glaube kennt ihr auch, Hebräer 11. Der Glaube ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ne? Und dann nicht zweifeln an dem, was man sieht. Ne? Also ein Überzeugtsein von der Realität, die man eben nicht sieht. Ne? Und hier kommt auch, ne, was man eine Wirklichkeit, eine Realität von dem, was man hofft. Ne? Also Glaube ist auch die Basis, die Grundlage für Hoffen. Ne? Ja, wenn ich Jesus nicht vertrauen würde, hätte ich keine Zukunft. Ne? Dann ist alles Schicksal. Ne? Dann kann mich jetzt der Blitz treffen. Ich kann tot umfallen oder irgendwas. Und ne, das ist wie, man ist ausgeliefert. Du bist nicht ausgeliefert, ja. Du bist nicht ausgeliefert, du entscheidest, ob du gelebt wirst oder lebst. Ne? Sobald du zu Jesus kommst und sagst, Herr, nimm du mein Leben in deine Hand, dann fängst du an zu leben. Ne? Vielleicht ändert sich nicht gleich deine Umstände oder gar nicht, aber er ist Herr deiner Umstände und bringt dich hindurch, ja, an dein Ziel. Und das ist Hoffnung, ja. Ich darf leben. Und wisst ihr was? Hoffnung ist immer mit Freude verknüpft. Das ist interessant, ne? Seid fröhlich in Hoffnung, ne? Und ich muss gestehen, ich bin nicht der von meinem Persönlichkeitsmerkmal nicht so der Typ, der immer gleich in Freudensprünge auskleidet oder, aber hier ist sowas Interessantes. Du hast das Recht auf Freude, ne? Und wisst ihr was, wenn du auf etwas hoffst, ne? Geschenke, dann kommt diese Freude, weil Gott was für dich tut, weil Gott dich dahin bringt, ne? Und du weißt, egal was passiert, was gerade jetzt auch passieren mag, es kann dich nicht aufhalten. Du bist unaufhaltsam mit Gott, ja? Das heißt, unser Vertrauen liegt auf dem Hier und Jetzt, das ist der Glaube, ne? Und Hoffnung ist so die Zukunft, ne? Wo ich sehen kann, dass, ne? Ich habe diesen Zugang zur Gnade, ich weiß, Gott hat, ne? Ich weiß, mich geliebt, hier kommt die Liebe wieder rein. Er tut es für mich, ne? Weil ich geliebt bin und deswegen darf ich hoffen. Deswegen habe ich einen Anspruch, ne? Als mein Erbe, als Kind Gottes, dass er mich an mein Ziel bringt. Und das ist so dieser Zusammenhang, ne? Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen. Die Frage ist jetzt, was ist so unsere Lebensgrundlage? Ne? Mit was? Ne? Als Autofahrer würde man sagen, was tankst du? Ich weiß nicht, wer von euch schon mal einen Benziner mit Diesel getankt hat. Ich weiß nur, dass es nicht gut geht. Ne? Ich habe so die Story gehört in der Fahrschule, wo es irgendwie der Fahrschüler geschafft hat. Ich weiß nicht, ob der Fahrlehrer geschlafen hat. Aber es ging nicht gut aus, ne, für das Auto zumindest. Mit was ernähren wir uns? Ne? Was ist deine Lebensgrundlage? Mit was ernährst du deine Seele oder deinen inneren Menschen? Ne? Die Frage darfst du dir selber stellen. Ne? Im Natürlichen wissen wir, ne, du bist, was du isst. Ne? Ja? Das heißt, wir schauen normalerweise darauf, dass wir eine ausgewogene Ernährung haben und unser Körper die Stoffe bekommt, die er braucht, ne, um zu funktionieren. Und nicht nur um zu funktionieren, sondern um auch Spaß zu haben. Ne? Um Dinge zu tun, die uns Freude machen. Es gibt hier interessante Bibelstelle, wo ich ein bisschen drüber gestolpert bin, Römer 4,18. Klingt erstmal widersprüchlich, aber hier erfahren wir, was die Grundlage des Lebens für Abraham war. Ne? Und hier steht, er, also Abraham, hat gegen Hoffnung, auf Hoffnung hin geglaubt. Ne? Damit er ein Vater vieler Völker würde, wie gesagt wurde, so wird deine Nachkommenschaft sein. Das klingt erstmal so ein bisschen widersprüchlich, ne? Gegen Hoffnung, auf Hoffnung, ne? Was jetzt, ne? Wenn man diesen Satz sich anschaut, was ist die Grundlage gemäß der Verheißung, ne? Steht hier, auch im griechischen Urtext, ne? Das ist kausal, also dieses Warum, ne? Weswegen, ne? Mittels, ne? Das heißt, sein, ich möchte mal so sagen, diese menschliche Hoffnung, ne, war, er ist, keine Ahnung, wie alt war Abraham? Knapp 100, ne? Sarah war 90. Also er hatte schon lange keine Tage mehr. Ne? Ich glaube, Wechseljahre waren auch schon Jahrzehnte vorbei. Ich spekuliere jetzt einfach mal so. Ne? Das heißt, menschlich gesehen, ne? Boah, ne? Da kommt nichts mehr. Ne? Aber auf Hoffnung, ne? Warum? Gemäß der Verheißung. Das heißt, er hat die Verheißung über das natürliche Gesetz, ne, was er sehen konnte und hat geglaubt. Ne? Also hier kommt der Glaube, ne, auf Gottes Wort, Vertrauen. Ne? Ich weiß, ich kriege Geschenke an meinem Geburtstag. Ne? Gut, Geburtstag ist jedes Jahr. Ne? Aber selbst wenn. Und hier, ich weiß auch, Gott kommt nie zu spät. Ja? Ich weiß, er wird sein Wort einhalten. Und so auch Abraham, er hat geglaubt, ne? Und das war diese Hoffnung, die Grundlage, seine Lebensgrundlage war die Verheißung, war Gott. Ne? Und hier nochmal der Punkt, ich glaube, wir sind so erzogen und auch in unserem Kulturkreis so die letzten paar hundert Jahre, so auf das Sichtbare zu schauen, ne? Die Diagnose des Arztes, ne? was so die sichtbare Welt ausmacht. Und obwohl wir wissen eigentlich, nicht nur eigentlich, wir wissen es definitiv, ne? Dass das Sichtbare ja auch nur ein Abbild ist von dem Unsichtbaren. Das heißt, die Dinge, die passieren, passieren im Unsichtbaren. Ne? Du betest, ne, im Unsichtbaren und es geschieht. Ne? Gott spricht und es steht da. Und hier ist es wichtig, wo ist unser Fokus, ne? Worauf setzen wir, was ist eben diese Grundlage? Nicht das, was ich sehen kann oder was Gott nicht tut, ne? Sondern hier muss ich genau schauen und ich komme dann eben zum nächsten Punkt, wie ernähre ich diese Hoffnung? Was lasse ich in mein Herz rein? Ne? Wenn ich jetzt anfange, mich mit dem Negativen zu beschäftigen, ich weiß nicht, wie häufig ihr Nachrichten schaut, ob ihr überhaupt Nachrichten schaut. Das überlasse ich natürlich jedem selbst. Ne? Ich für mich habe eine Entscheidung getroffen. Ich kann bestimmte Nachrichten kann ich nicht anschauen, weil sie mich auf eine negative Ebene bringen. Ne? Das heißt nicht, dass ich mich nicht informiere. Ne? Es gibt andere, die schauen Tag alle möglichen Nachrichten und komme plötzlich in so eine Spirale rein, ne? Wo du merkst, alles ist schlecht, ne? Es lohnt sich gar nicht mehr zu leben, schon gar nicht irgendwelche Kinder in die Welt zu setzen. Was lässt du in dein Herz hinein? Ne? Was ist deine Hoffnung? Wenn wir in die Welt schauen, was passiert, dann, klar, dann gibt es keine Hoffnung. Ne? Ja. Oder die Hoffnung ist sehr vage, ne? Dass der, und wir wissen, der Mensch kriegt es nicht hin. Ne? Aber unsere Hoffnung ist Jesus und seine Versprechung. Und er hat seine Liebe demonstriert, als wir noch Sünder waren, ne? Diese Agape-Liebe. Und ich weiß, ich habe Hoffnung, ich habe Gunst. Wir sollen unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott setzen. Er soll unser Lebensmotor sein. Römer 5, ab Vers 2, durch den wir im Glauben auch den Zugang zu dieser Gnade, in der wir stehen, erlangt haben, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Und hier später, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Ne? Das andere habe ich euch zitiert, ne, aus dem Sprüche 13, 12, hingehaltene Hoffnung macht das Herz krank. Ne? Das heißt, in all den Bereichen des Lebens, wo wir die Hoffnung aufgegeben haben, aus welchen Gründen auch immer, entsteht eigentlich Krankheit. Ne? Also wo ich keine Hoffnung habe, werde ich krank, ne? Wenn irgendwas nicht eintritt. Ich bin enttäuscht, ich bin frustriert. Vielleicht merke ich das nicht mal gleich sofort, aber hier raus werde ich krank. Ne? Umgekehrt, Hoffnung hier bringt mich in die Zukunft. Ne? Das ist so der Motor, der mich antreibt, der mir hilft, auf das Ziel zuzugehen. Ja? Also Licht am Ende des Tunnels. Ne? Und das ist jetzt zwar banal, aber beim Tunnel, ne? Gut, da gibt es wahrscheinlich nur zwei Richtungen. Wenn man jetzt diese Wartungstunnel vielleicht einfach ignoriert, die vielleicht von der Seite kommen. Aber beim Tunnel, in welche Richtung gehen wir? Ne? Auf das Licht zu. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt in der falschen Richtung stehe, ne? Oh, es ist schwarz, es ist alles dunkel hier. Ich muss mich zu Jesus, meinen Fokus auf Jesus richten. Ne? Ist jetzt banal, aber vielleicht betrifft es auch nur mich. Und ich weiß nicht, ob diese Geschichte gerade passt. Wart ihr schon mal im Zirkus? Wisst ihr, wie, ne, Löwen, der Dompteur? Da gibt es doch immer, da steht doch immer so ein Stuhl da, ne? Auf jeden Fall, das habe ich nur so am Rande mitgenommen. Und man hat sich immer gefragt, warum der Stuhl da steht, ne, oder irgend sowas. Das ist einfach, um die Tiere zu irritieren, ne? Um ihnen den Fokus wegzunehmen. Ne? Dann werden sie unsicher. Also, ich glaube, der Feind versucht, deinen Fokus, deine Aufmerksamkeit wegzukriegen von Jesus. Ne? Ne, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu rauben, zu töten, ne? Verderben, töten. Und er versucht, ne, dich wegzubekommen, dich zu beschäftigen mit irgendwelchen Dingen, die dich wegbringen. Ne? Ich bin jetzt auf dem Weg in meine Zukunft, ne? Wie, ne? Die Gott für mich hat, und ich bleibe hier hängen. Dieser blöde Ständer ist hier im Weg und der geht einfach nicht weg. Ne? Der geht doch außen rum. Ne? Aber ich kann mich jetzt aufhalten, mich ärgern. Ne? Oder ich stehe in dem Tunnel, schaue zurück in meine Vergangenheit, die vielen dunklen Dinge, die passiert sind, die Menschen, die mich verletzt haben. Und ja, vermutlich habe ich recht, ne, damit. Bringt es mich weiter? Nein, ich muss meinen Fokus auf Jesus richten. Im Anschauen seines Bildes, ne, werde ich verwandelt. Ne. Ich setze meine Hoffnung auf Jesus und ich muss loslassen. Und dann komme ich auch raus aus dem Tunnel. Ich weiß nicht, ob das euch geholfen hat. Ich für mich habe festgestellt, ich hatte so Phasen, wo mich Kleinigkeiten dermaßen aufgeregt haben und dass meine ganze Aufmerksamkeit war auf irgendwelchen Kleinigkeiten. Ne? Und ich hatte echt so, ihr kennt meine Bezeichnung, ne? Ich habe öfters mal, bin ich so in meinem Tempel der Schwarzmalerei. Und das sind so Phasen, wo ich Angst hatte, ich komme aus meinem Tempel der Schwarzmalerei gar nicht mehr raus. Ne? Das ist, wenn du deine Aufmerksamkeit verloren hast, ne? Deinen Fokus. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, aber der Feind weiß, wie er dich ablenken kann. Ne? So wie der Dompteur bei den Löwen. Das heißt, wir brauchen diesen Treibstoff, ne? Wir brauchen diese Hoffnung. Der Psalmist schreibt ganz klar, da gibt es viele Psalmen, ich habe nur ein paar hier rausgenommen, ne? Psalm 31, 25, seid getrost und unerschrocken, ne? Alle, die ihr eure Hoffnung auf den Herrn setzt. Ne? 62, 6, ne? Aber sei nur still vor Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Psalm 71, 5, denn du bist meine Zuversicht, Herr, Herr, meine Hoffnung von meiner Jugend an. Also es war jetzt nicht gestottert, das eine Herr ist dann die Bezeichnung für den heiligen Namen Gottes. Ne? Hier findet sich auch schon mal ein Treibstoff, ne? der wichtig ist, ne? Um hier, wie kann ich meine Hoffnung zurückbekommen oder ankurbeln. Ich gebe dir das weiter, was mir geholfen hat. Vielleicht hast du es auch schon in deinem Leben eingebaut, ist bei mir jetzt nicht so. Als ich mich so verloren habe in meinem Tempel der Schwarzmalerei, kam so der Impuls oder Gott hat zu mir gesagt, du musst das Wort meditieren. Du brauchst etwas, was dich hier rausbringt, du musst es ersetzen. Ne? Das Negative durch das Positive. Ne? Es gibt kein Vakuum. Ne? Ja? Und dann reicht jetzt nicht. Gut, ich bin eh kein Instant-Kaffee, aber das wäre wie wenn ich Pulverkaffee trinken würde, kurz aufgegossen. Ne? Oh, jeder Kaffeeliebhaber, ne, kriegt da einen Anfall. Das heißt, wieder da Psalmist, oder das hat ja nicht nur David die Psalmen geschrieben, aber hier, such dir dein Wort raus. Ne? Wenn dir nichts einfällt, im Psalm 23 sind zwar nur 6 Verse, aber da ist so ziemlich alles drin, was du gebrauchen kannst. Ne? Vertrau mir, glaub mir. Also ich habe Psalm 23 genommen und ich habe meditiert, ne, die Stelle, ne, hin und her. Ne? Und das holt dich heraus wieder. Ne? Das hilft dir. Ja? Und ich meine jetzt nicht, liest 5 Kapitel der Geschlechterlisten oder so, sondern such dir wirklich den Vers raus, ne, der dein. Und diesen Vers nimmst du einfach und proklamierst du ihn. Ne? Und bis was passiert, ne? Und das merkst du dann auch. Die Bibel spricht ja von dem Helm des Heils. Ne? Und ich glaube, dass wir diesen Helm des Heils eben aufziehen müssen, dass wir brauchen den Heiligen Geist, um auch Hoffnung zu bekommen, also die inspirierten Dinge wie Gottes Wort, ne, oder geistliche Lieder. Also mir helfen oft auch Lieder, die ich gerne abspiele. Ne. Kennt vielleicht die Stelle, wo David Saul auf der Harfe vorgespielt hat, ne, weil er seine depressiven Anfälle hatte. Und Musik macht auch was mit dir, ne? Also positiv wie negativ, ne? Deswegen geistliche Musik, ne? Wo du auch eben Dinge ja proklamierst letzten Endes. Ich lese noch kurz die Stelle, ne? Also Begegnung mit Gott, ne? Dem Gott der Hoffnung, ne? Das ist auch eine Titelbezeichnung. Römer 15, 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, ne? Den kriegt man nicht im Tempel der Schwarzmalerei, kann ich euch versichern. Dass ihr überströmt in der Hoffnung, wow, ne? Durch, ne? Ja, jetzt, ne, mittels, ne? Kausal, die Kraft des Heiligen Geistes, ne? Wir sind doch eine Pfingstgemeinde, ne? Hab's doch gewusst. Und ich sag hier, lass dir dein Rhema-Wort geben. Ne? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sagt Jesus, sondern von jedem Rhema-Wort, was aus Gottes Mund ausgeht. Ne? Und ich möchte euch nur Mut machen hier. Das sind jetzt Dinge, die macht keiner für dich. Ja? Du kannst jetzt nicht sagen, hey Pastor, meditiere mal für mich. Ne? Ich bin gerade im Tief. Ne? der Pastor kann für dich beten oder der Freund oder der Glaubensbruder, die Glaubensschwester. Aber hier bin ich gefragt. Ne? Ja. Das heißt, wenn ich heute Hunger habe und irgendwas zu essen bestelle, kannst auch nicht du für mich essen. Ne? Sonst würde ich sagen, ne? Susan, koch was und iss es gleich für mich auf. Ne? Dann spare ich die Zeit. Ne? Und habe auf jeden Fall lecker gegessen. Das funktioniert nicht. Ne? Ich muss selber essen, ich muss mich ernähren. Und hier, alles, was hier durch den Heiligen Geist, sag ich mal, gewirkt wird. Ne? Zum Beispiel, da gibt es auch eine Stelle, die ich euch nicht vorenthalten will. Ich habe es euch oft zitiert. Ne? Römer 5,5. Vielleicht nicht oft genug, weil hat keiner gezuckt hier. Aber jetzt in diesem Kontext, ne? Habe ich das aufgeschrieben. Bestimmt aber nicht hier. Genau. Doch ja, Hoffnung aber lässt nicht, also hier kommt am Anfang, ich habe den Anfang nur gelesen, Römer 5, Vers 2, durch den Glauben haben wir Zugang zu dieser Gnade, in der wir stehen und so weiter. Und ich überspringe jetzt, komme zu Vers 5. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, ne? Denn die Liebe Gottes ist unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Ne? Wow, hier kommt die Liebe plötzlich mit ins Spiel, die Agape-Liebe. Diese Liebe kriegst du nur durch den Heiligen Geist. Ne? Die kann man nicht, die kriegst du nicht durch irgendein kirchliches Ritual, nicht durch Handauflegen oder keine Ahnung was, sondern dadurch, dass vielleicht mittels Handauflegen, aber dadurch, dass du glaubst und annimmst, Heiliger Geist, komm, füll mein Herz und füll mich auch mit dieser Liebe aus. Ne? Meistens habe ich in dem Kontext das zitiert, weil mir es geholfen hat, wenn mir jemand wirklich auf die Nerven ging, ne? Oder ich Probleme hatte mit, dann gesagt, Herr, gib mir diese Liebe. Ne? Oder anders, ne? Danke, dass diese Liebe ausgegossen ist. Ne? Du hast diese Liebe, du darfst sie, kannst sie aktivieren. Ne? Jetzt in diesem Fall, in diesem Kontext, ist Liebe, diese Agape-Liebe, ganz stark verbunden, ne? Mit der Hoffnung. Das heißt, wenn ich den Heiligen Geist jetzt reinlasse und auch diese Liebe, dann bewirkt es Hoffnung. Ne? Das heißt, du kriegst einen neuen Fokus. Ne? Also Gott macht deine Depression kaputt. Ne? Oder was auch immer an düsteren Gedanken. Oder zerrt dich aus deinem Tempel der Schwarzmalerei raus. Und gibt dir Gedanken der Hoffnung, ne? Des Friedens. Ne? Dass du Frieden bekommen kannst und Freude. Ne? Weil wer die Hoffnung verliert, der kommt zum Stillstand, der gibt auf. Ne? Und wenn diese Liebe zurückkommt, dann bin ich neu, werde ich lebendig gemacht. Ich mag eigentlich dieses Bild, dass er dich ins Leben zurückliebt. Ja? Und auch wieder du diesen Blick kriegst für deinen Weg, deine Verheißung. Das, was er dir gegeben hat. Ne? Weil du hast eine Zukunft. Ne? Jesus will dich lebendig machen. Das heißt, ich möchte euch ermutigen, ich denke, da gibt es viele Dinge, die hier reinspielen, wo der Heilige Geist inspiriert oder gewirkt hat, ne? Von, glaube, wo wir die Gaben praktizieren. Verheißung, also mich hat immer motiviert, wenn jemand für mich gebetet hat und was ausgesprochen hat über mir oder ein Wort der Erkenntnis hatte oder was auch ist, Zeugnisse, ne? Deswegen habe ich heute nach Zeugnissen gefragt, dürfte mit dem Pastor schimpfen. Ich habe, glaube ich, heute die Zeugnisse unterschlagen. Also Zeugnisse sind ganz klar auch was Hoffnung motiviert. Ne? Deswegen kann ich euch nur sagen, schau, was du in dein Herz hineinlässt, ne? Welche Bücher du liest, ne? Irgendwelche Horrorstories, die schlecht ausgehen, ne? Oder Zeugnisse von dem, was Gott tut, ne? Und nicht Dinge, die Gott nicht tut, ne? Und es bewirkt wieder was, ne? Weil du ein Zeugnis steckt auch das drin, dass er das wieder tut, ne? Und auch für dich gerade. Du hast eine Zukunft, ne? Jeremia 29, 11, denn ich weiß genau, was ich für Gedanken über euch habe, sagt der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leidens, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Das heißt, Zukunft und Hoffnung sind hier echt verbunden. Keine Hoffnung, keine Zukunft. Klar, keine Zukunft, keine Hoffnung. Die Richtung scheint logischer sogar zu sein. Lass dich nicht abbringen von der Hoffnung. Kolosser 1, Vers 23 schreibt so, dass wir auf das Fundament des Glaubens gegründet sein sollen, ganz unerschütterlich, und uns durch nichts von der Hoffnung abbringen lassen sollen. Das möchte ich uns eigentlich so mitgeben. Schau, wie du dein Herz füllst. Schau die richtigen Input, dass du den richtigen Input bekommst. Und hier musst du eine Entscheidung treffen. Mit was für Menschen umgebe ich mich. Manchmal muss ich auch vielleicht sagen, ich möchte mit manchen Menschen nichts mehr zu tun haben, weil mich das runterzieht. Das ist natürlich eine schwere Entscheidung. Und ich kann diese Entscheidung nicht für dich treffen. Ich sage jetzt auch nicht, du sollst deinen Freundeskreis abkappen oder so. Aber sei weise, von wem du dich inspirieren lässt. Und nicht jeder, der dich inspiriert, ist inspiriert von Gottes Geist. Und tut dir gut. Und das andere hier, für mich war, ich muss neu Gottes Wort meditieren, viel stärker dran festhalten. Kennt ihr die Kühe? Die sind ja Wiederkäuer. Jetzt für mich, ich weiß nicht, ob es für dich gilt, für mich ist so, ich muss mehr zum Wiederkäuer werden, zum geistlichen Wiederkäuer. Und ja, manches Wort reicht halt nicht, einmal gegessen zu haben, muss halt wieder raus. Und du kaust es halt wieder und wieder und wieder. Bis es passiert, bis es zum Rhema-Wort wird. Also ich kann mich an Zeiten erinnern, die ziemlich schwierig waren in meinem Leben. Also gab es viele Zeiten, aber da gab es so ein Wort, der kommt mehrfach in den Psalmen vor. Das war so mein Wiederkäuerwort. Harre auf den Herrn, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und meine Rettung ist. Das habe ich in der Zeit proklamiert, wo ich von den Umständen her keine Rettung in Sicht war und alles schief ging. Das war aber mein Wort. Und irgendwann war es tatsächlich so. Weil, worauf vertrauen wir? Wem glauben wir? Unserem himmlischen Vater, durch den wir uns geliebt wissen. Und er wird für dich kämpfen. Er wird für dich einstehen. Und ich muss hier eine Entscheidung treffen. Und klar, was sagt er? Nur die Liebe bleibt. Hier in dem Vers. Vertrauen, Hoffnung brauchen wir nur in dieser Welt. Oder die ersten 120 Jahre der Ewigkeit. Im Himmel brauchen wir das nicht mehr, weil da sehe ich alles. Also brauche ich ja keinen Glauben mehr oder auch keine Hoffnung, weil ich weiß es ja. Aber hier in dieser Welt brauchen wir es. Ist es wichtig. Und ich glaube, dass wir Gott ehren und er sich wirklich darüber freut, wo wir unsere Hoffnung auf ihn setzen, uns trotzdem auf ihn setzen. Und auch wirklich zu ihm kommen und diese Hoffnung nähern lassen. Such dir deinen Bibelvers raus. Ihr kennt diese Stelle auf dein Wort hin. Und dann passiert auch etwas. Lass dir dein Rhema-Wort schenken. Gib nicht auf. Und ich denke, das ist so der Fazit, mit dem ich hier uns Hoffnung machen möchte. Gib nicht auf. Für Jesus, für Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Gib nicht auf, auch in deinem Leben, wo Dinge zum Stillstand gekommen ist. Sondern bleib dran. Setz deine Hoffnung neu auf Gott, auf seine Verheißung. Und schau, dass du diese Hoffnung ernährst. Durch den Heiligen Geist. Durch all die Dinge, die uns dadurch zugänglich sind in dieser Gnade. Und lass Gott einfach so hinein hier und wirken durch den Heiligen Geist. Ich habe auch schon festgestellt, dass Gott ist da so herrlich unreligiös. Wir bauen ja immer so ein religiöses System auf. Ich muss jetzt was weiß ich, wie viel Bibel lesen und das machen und jenes machen, dass Gott irgendwas tut für mich. Und das ist ja totaler Quatsch. Du bist sein Kind, ne? Seine Tochter, tut es, ne? Für dich, weil er diese Liebe ja schon erwiesen hat. Du darfst es in Anspruch nehmen. Und was ich sagen wollte, ist, dass manchmal schenkt dir Gott auch einfach Spaß an irgendwelchen Dingen des Lebens. Ne? Vielleicht ist es wichtig, dass du dir ein Hobby suchst, ne? Oder Gott zeigen lässt oder hörst, so was macht mir Spaß. Ne? Vielleicht hat Gott dir was aufs Herz gegeben. Und ich habe auch gemerkt, dass das auch so ein Antrieb ist nach vorne, wo Gott einfach Freude schenkt in bestimmten Bereichen. Ne? Und ich weiß nicht, wie ihr tickt. Ich bin so jemand, ich bin sehr diszipliniert aufgewachsen. Alles muss funktionieren und einen Sinn haben. Das heißt, meine Frage ist, ist es sinnhaft, dieses Hobby zu haben für das Reich Gottes? Ne? Und mir hat geholfen und die Antwort kam von einem Nicht-Christen. Ich habe ihm so erzählt von einem Hobby und sie, Mann, es macht eigentlich keinen Sinn, es kostet Geld und eigentlich ist es überflüssig, ne? Dann fragt er mich so und macht Spaß und ich, ja, das macht wahnsinnig Spaß, das macht mir wahnsinnig Freude. Und dann hat er mir gesagt, dann ist es auch nicht überflüssig, ne? Also vielleicht hilft dir das weiter. Mir hat es geholfen, weil ich immer so jemand bin, der einen Sinn in etwas sucht, ne? Also Sinn in dem Sinne, hilft es im Reich Gottes, ne? Wird dadurch irgendwas vermehrt oder ne, sowas in der Art, aber Gott möchte, dass du Freude hast in deinem Leben. Ne? Ja. Und ich meine jetzt nicht Sex, Drogen, Rock'n'Roll oder irgend sowas. Ne? Das gibt keine Befriedigung und auch keine Freude. Ne? Das macht dich kaputt. Ne? Gott möchte, dass du Freude hast in deinem Leben. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Ne? Lass uns das nicht vergessen. Ne? Und ich bin jetzt einer, der sagt, der sicherlich eher so auf der anderen Seite der Freude steht. Ne? Wenn es irgendwo eine Grenze gibt, hier ist Freude und da ist nicht Freude, dann bin ich eher so ein Grenzgänger. Ne? Einfach vielleicht auch von meinem Persönlichkeitsmerkmal her. Ne? Ich möchte dir Mut machen. Fang neu an, zu Gott zu kommen. Lass dir auch Hobbys schenken, Freude schenken, Hoffnung schenken. Meditiere das Wort. Gib nicht auf. Ne? Jesus sagt, gib nicht auf. Ne? Er hat es nicht aufgegeben. Ne? Genau, soweit mal. Ich möchte einfach noch am Ende mit uns beten. Und Jesus, ich danke dir, dass es für dich keine hoffnungslosen Fälle gibt, dass du da bist jetzt hier, jetzt und hier. Und jeden, der das hört und jeden, der diese Entscheidung trifft, möchtest du neu lebendig machen. Und ich binde auch alle Lügen Satans, auch die Lügen, die wir geglaubt haben und wo wir uns vielleicht was Falsches eingeredet haben, in deinem Namen, Jesus. Herr, wir dürfen Freude haben und du hast eine Zukunft für uns. Ja, und das Alter spielt keine Rolle, das Körpergewicht spielt keine Rolle und unsere Fähigkeiten absolut nicht. Ich danke, dass du eine Zukunft hast, einen Plan für uns, dass du ja Freude in Fülle liegt vor deinem Angesicht. Ne? Hab Dank dafür und ich rufe das einfach in Existenz für uns und dass wir auch in dieser Woche da hineinkommen, dass wir uns von den richtigen Dingen ernähren und du neu so die Liebe Gottes ausgießen kannst durch deinen Geist und auch all die Dinge, die damit kommen und neue Hoffnung erzeugen und neue Freude und auch Frieden letzten Endes, der nur bei dir möglich ist. Hab Dank dafür, Jesus, und das rufe ich aus über uns. In deinem Namen, Jesus. Amen. Ja, ich wünsche euch gesegnete Woche. Der Herr mit euch. Ne?